vom Buch Biblische Führung und Leitung. Heute das Thema als Führer wachsen und reifen. Ich lese den Vers Epheser 4,13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Epheser 4,13. Ja, hier steht, ne, zur vollkommenen Mannesreife, bis wir alle dahin kommen. Das ist ja ein Beispiel. Jesus in seiner Reife ist für uns dieses Ziel, dieses Beispiel, dieses Vorbild, was wir verfolgen, dass wir geistlich größer werden, stärker ihn als Vorbild haben. Ja, der erste Satz dieser Lektion habe ich geschrieben, niemand kommt zur Welt als ein fertiger Leiter. Das ist ja klar sehr logisch, niemand ist fertig, aber es soll provokativ einwirken auf uns. Das Thema der heutigen Lektion ist ja wachsen. Wachsen bedeutet, immer weiter zu kommen. Und niemand kann sagen, so, ich bin jetzt fertig. Und okay, das wäre ganz schrecklich, wenn jemand denkt, ich weiß schon alles über Leiterschaft, ich bin der perfekte Leiter, ich bin schon der perfekte Leiter geboren oder so, das wäre ganz schrecklich. Deswegen, wir müssen immer weiter. Und ich gehe davon aus, dass jeder Teilnehmer dieses Kurses in seiner Führungsqualitäten wachsen will. Okay, jeder muss selber wissen, ob er das möchte oder nicht wachsen in seine Führungsqualitäten. Aber okay, wenn wir schon diesen Kurs machen, dann heißt es, wir wollen etwas lernen. Wir wollen uns verbessern. Deswegen finde ich logisch, das hier zu sagen. Und das führt zur Frage, was kann ich tun? Was kann ich? Das heißt, jeder, der dieses Buch liest, dieses Dokument hier liest, was kann ich tun, um zu wachsen in der Leiterschaft, in meine Führungsqualitäten? Dann gibt's ein paar Werkzeuge. Zuerst nenne ich mal drei Werkzeuge, die wir benutzen können, die wir benutzen dürfen. Die Zeit wird, die vergeht und wir entwickeln uns. Jeder Mensch entwickelt sich positiv oder negativ, aber hoffentlich die meisten positiv, sich verbessern, sich etwas lernen, dazulernen und reifer werden und so weiter. Aber wenn ich sage, okay, die Zeit ist ein wichtiger Faktor, werden wir nachher sehen, die Zeit. Aber es heißt nicht, okay, dann, wenn ich 50 Jahre alt bin, dann bin ich reif. Ich muss nur warten und fertig. Nein, so geht das nicht. Wir müssen schon etwas tun. Wir können, wir sollen etwas tun, um als Führer zu wachsen. So ähnlich wie eine Pflanze. Wir können sagen, ja, die Pflanzen, die wachsen im Laufe der Zeit. Wir können nichts tun. Stimmt nicht. Wir können schon was tun. Wir können gießen, wir können düngen und so weiter. Und hier nenne ich ja zwei wichtige Wege, wo wir etwas Konkretes tun können. Was ich ja immer wieder betone. Theorie und Praxis. Theorie und Praxis. Das sind zwei Sachen, die verbunden sind. Und wie wachsen wir mit der Theorie? In der Leiterschaft, indem wir uns beschäftigen mit dem Thema. Zum Beispiel hier ein Buch oder mehrere Bücher über das Thema Leiterschaft, Führung lesen. Oder auch so einen Kurs besuchen, wie wir heute haben. Ist ja auch eine Art, wie wir in der Führung, in unsere Führungsqualitäten wachsen können. Durch Kenntnisse, durch Theorie. Theorie ist ja nicht alles, aber ist wichtig zu wissen, was sollen wir tun? Oder warum wir das tun sollen? Oder welche ist, wie ich so immer sage, die Logik dahinter, warum wir etwas tun sollen und so. Ja, ganz am Anfang unseres Lebens als Christ steht die Beziehung zu Jesus. Und viele würden sagen, ja toll, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Aber Bibelkenntnisse tragen bei zur geistlichen Stabilität. Das heißt, nur zu sagen, ich bin jetzt ein guter Christ, ich habe mich bekehrt, gehe zur Gemeinde und so, da fehlt etwas. Die Bibelkenntnisse. Bibelkenntnisse, die tragen bei zur geistlichen Stabilität. Es gibt Menschen, haben wir schon gesehen, alles schon gesehen, die dann irgendwann vom Glauben abfallen. Warum? Weil sie nicht genügend ihre tägliche Andacht gemacht haben, nicht genügend die Bibel gelesen haben, nicht gewachsen sind in Verständnis, wächst in der Gnade und in der Erkenntnis ist auch wichtig, zu kennen, zu wissen, Bibelkenntnis zu haben. Und diese Bibelkenntnis, die kann dann erweitert werden durch theologische Kenntnisse. Das ist so eine weitere Stufe der Bibelkenntnis ist, wo man sich vertieft. Und die sind wichtig, diese Bibelkenntnis, diese theologische Kenntnisse sind wichtig zur vernünftigen Ausüben von Ältestenschaft und andere Arten von Leiterschaft. Es gibt ja, was ich ja immer betone, verschiedene Arten, verschiedene Wege, unsere Führungsqualitäten auszuleben, um ein Führer, ein Leiter zu sein. Es gibt Menschen, die sich hier in der Evangelisation betätigen, andere in der Seelsorge und andere in Jugendgruppe, andere in Hauskreis und so weiter. Es sind ganz, ganz verschiedene und es gibt ja auch Pastoren, okay, klar, ne? Logisch. Deswegen ist eben diese Bibelkenntnis, diese theologische Kenntnis wichtig, dass wir alle diese Aktivitäten in einer vernünftigen Art und Weise ausüben. Einige Gemeindeleiter werden Theologie studieren. Ja, es gibt ja Gemeindeleiter, die nicht Theologie studiert haben, die man so nennen könnte Pastor in Vertretung oder so. Oder Hilfspastor oder so. Sowas gibt es auch. Ne? Oder Älteste in der Stellung eines Gemeindeleiters. Alles gibt es, aber es gibt dann einige Gemeindeleiter, die Theologie studieren. Dieses Studium ist wichtig, aber es wird die Geistlichkeit und den Charakter nicht bilden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Geistlichkeit, die Beziehung zu Gott, die baut man ja privat auf. Das heißt, indem man alleine zu Hause betet oder in der Gemeinde betet, aber das kommt nicht dadurch, dass man eine theologische Hochschule besucht. Das Besuchen einer theologischen Hochschule ist, damit man vieles lernt, viele Kenntnisse akquiriert, aber nicht, damit man geistlich wächst oder damit man einen christlichen Charakter bekommt. Der Charakter, ob jemand hier einen guten Charakter hat, ob jemand sich richtig verhält in seinem Glauben, das kommt, ich sage mal so, von zu Hause. Das kommt von der Gemeinde, von seinem Gemeindeleben, wie er sich bekehrt hat und so weiter und nicht vom theologischen Studium. Da müssen wir schon trennen, da müssen wir schon gucken. Wenn jemand, ich habe in der Vergangenheit ein paar Leute kennengelernt, die diesen Fehler gemacht haben, die haben gedacht, mein Glaube ist schwach, was kann ich tun, Theologie studieren und der Glaube wurde nicht stärker dadurch, versteht ihr? Man muss ja schon zuerst mal Glaube haben, zuerst mal eine bestimmte Reife haben, zuerst mal einen bestimmten Erfahrung haben, damit man später studieren kann. Das war jetzt die Theorie. Ganz kurz, weil wir später irgendwann mit diesem Thema uns beschäftigen werden, wie man sich weiterbildet, wie man mehr Kenntnisse bekommt über das Thema Führung und Leitung. Und so werden wir uns noch in einer Lektion beschäftigen, deswegen heute sehr kurz. Nächstes Thema, nächstes Werkzeug, wie wir wachsen können in unsere Fähigkeiten als Führer und Leiter. Durch Praxis, Betätigung. Noch etwas, was du tun kannst, was in deiner Hand liegt, dich Gott ganz praktisch zur Verfügung zu stellen. Dich engagieren. Erstmals in informellen Arbeiten. Das heißt, dass du guckst um dich herum, wo ist eine Aufgabe, die ich tun könnte. Wo braucht jemand Hilfe in der Gemeinde? Wo kann ich in irgendetwas zupacken, in der Organisation einer Freizeit oder eines Gottesdienstes, vielleicht im Lobpreis oder vielleicht hier im Putzen. Das heißt, sich engagieren, damit man zeigt, man ist bereit, man möchte was tun. Und so sammelt man auch Erfahrung, mit anderen Menschen zu arbeiten und so. Und diese, durch diese Praxis. Und die Praxis, ja, die geht auch um die Beziehung zum Herrn oder mit dem Herrn. Das ist etwas ganz Praktisches. Beten, Bibel lesen, etwas ganz Praktisches, das kannst du tun. Weil viele denken, ja, ich möchte wachsen in meine Führungsqualitäten, aber niemand erkennt meine Führungsqualitäten, deswegen bleibe ich hier stehen in meiner Ecke und weine sozusagen, oh, niemand lädt mich ein oder so. Man kann schon etwas tun. Man kann hingehen, man kann sich anbieten, man kann sagen, hier, wenn du Hilfe brauchst, ich stehe zur Verfügung. und so. Und oft sagt die Gemeinde hier, wir brauchen jemand, um dies und das zu machen. Und so fängt's an, dass die Leute sehen, oh, der bietet sich an, der ist immer da, wenn wir etwas tun wollen und so weiter. Und das ist wichtig, weil wir Erfahrungen sammeln. Weil wenn ihr zum Beispiel in der Gemeinde putzen, der Raum zusammen, dann wird es vielleicht hier Spannungen geben, weil einer soll die Eimer holen, der andere den Besen und der sagt, nein, aber du solltest den Besen holen oder sowas, versteht ihr? Und dann ist man schon in der Spannung und denkt man, ja, wie macht man das jetzt? Okay, ich habe ja vielleicht nur ein Beispiel genommen, was ein bisschen von weit weggeholt ist, aber wo Menschen sind, da gibt's Spannungen, da gibt's Probleme und genau dafür ist ja auch unser Glaube da, der uns lehrt, zu vergeben, zu verstehen, zu kommunizieren, zu lieben. Und in diesem Moment zeigen wir, welche Art Glaube wir haben. Und so sammeln wir Erfahrungen. Ein junger Mensch kann so Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das waren ja die zwei Werkzeuge, die Theorie und die Praxis, wo du sagen kannst, da möchte ich wachsen in diese zwei Bereiche, in der Theorie und in der Praxis. Und da gibt es noch einen dritten Bereich, wodurch wir wachsen, sehr wichtig, wo wir nicht ganz den Einfluss haben. Das sind die Kämpfe. Die Kämpfe, die Prüfungen, die geistlichen Prüfungen. Wir können diese Prüfungen nicht herbeiführen. Das wäre jetzt ganz schlimm. Bitte tue sowas nicht. Sowas zum Beispiel zu beten, Herr, schick mir eine Prüfung oder so. Bitte tue sowas nicht, weil wir haben schon Prüfungen genug. Das wäre Gott zu versuchen. Deswegen sei zufrieden mit deinen Prüfungen, die du so hast, verstehst du? Und du kannst ja nicht kontrollieren, wann Prüfungen kommen oder nicht. Aber was kannst du tun? Du kannst kontrollieren die Art und Weise, wie du reagierst in den Prüfungen, wie du die Prüfungen bestehst, wie du sie entgegenhandelst, was tust du, wenn du in einer Prüfung bist. Weil ja viele, wenn sie in einer Prüfung sind, fangen sie an zu lästern, fangen so an zu beten, Gott, befreie mich von dieser Prüfung und so. Was nicht ganz falsch ist, aber wenn wir verstanden haben, dass Gott uns prüft, dass Gott möchte, dass wir wachsen, dass er uns hier eine Chance bietet, dass wir zeigen, welche Art Menschen, welchen Charakter wir haben, wenn wir sagen wir so, in der Klemme sitzen, dann sollten wir die Ohren steif halten und sagen, okay, diese Chance werde ich nicht verpassen, ich werde hier nicht in einer falschen Art und Weise handeln, wie Hiob, wo es steht im Buch Hiob, und Hiob hat mit seinen Lippen nicht gesündigt. Das heißt, er wurde geprüft und er hat nicht geflucht und so, wie seine Frau ihm geraten hat. Ja, weißt du was, warum verfluchst du nicht deinen Gott und stirbst? Gehst in die Hölle, verstehst du? Nein, Hiob hat das nicht gemacht. Hiob hat gesagt, alles, was ich hatte, hatte mir Gott geschenkt und wenn er mir das genommen hat, da bin ich noch über Null sozusagen. Da bin ich noch im schwarzen Bereich der Buchhaltung sozusagen, weil ich hatte ja gar nichts, als ich zur Welt gekommen bin. Und wenn ich noch Leben habe, wenn ich noch einen Tick Gesundheit habe, dann habe ich noch mehr, als ich hatte, als ich zur Welt gekommen bin. Deswegen hat er gesagt, gelobt sei Gott. Er hat mir es gegeben, er hat es genommen, gelobt sei Gott. Das heißt, er hat gezeigt, welche Art Charakter, welchen Charakter er hatte in dieser Prüfung, durch seine Art, wie er reagiert hat. Nicht alle Erfahrungen sind erfreulich. Einige davon werden frustrierend und enttäuschend sein. Ja, davon können wir Lieder singen, von Enttäuschungen und Frustrierungen und so. Frustrationen, davon können wir Bücher schreiben, meine Frau und ich. Wie viele Menschen uns schon enttäuscht haben, wie viele uns verleugnet haben, wie viele uns verfolgt haben und so weiter. Deswegen nicht alle Erfahrungen sind erfreulich, aber alle Erfahrungen tragen bei. Der Apostel Paulus hat gesagt, alles trägt bei für denen, die Gott lieben. Alles trägt zum Guten bei. Das heißt, alles hat irgendwie beigetragen, dass wir gewachsen sind, dass wir Erfahrung gesammelt haben, dass wir reifer geworden sind. Auch durch eine Niederlage kann man viel lernen. Wenn jetzt ein Fußballteam verliert, ne, dann kann der Trainer sagen, ja, wir haben verloren, weil wir den Gegner falsch eingeschätzt haben und so. Und nächstes Mal müssen wir das ja besser aufpassen, wie wir das tun. Ne? Wachstum, das war ja das dritte Werkzeug von diesen drei. Theorie, Praxis und diese Prüfungen sind ganz wichtig. Diese Prüfungen sind ganz, ganz wichtig. Das, wo wir nutzen können, wo wir sagen, Gott schenkt mir jetzt eine Chance, wenn die erkennen, wir werden geprüft. Gott schenkt mir jetzt eine Chance, die ich selber nicht herbeiführen kann. Deswegen muss ich die nutzen. Nächste Überschrift, Wachstum durch Krisen. Manchmal erlaubt Gott Krisen, die an der Sicherheit rütteln, sodass der Führer eingeladen wird, über seine Identität und den Sinn seiner Existenz nachzudenken und vielleicht zu einer neuen Etappe überzugehen. Diese Erfahrungen werden manchmal Wüstenerfahrungen genannt, wie Jesus in der Wüste war. Und der Apostel Paulus war auch ja in der Wüste von Syrien eine Zeit lang. Ich denke, es waren 3 Jahre oder so, vielleicht waren es auch mehr. Diese Wüstenzeit, wo man leidet, wo Jesus hier unter Druck war, versucht wurde von Satan und so. Es ist auch ein wichtiges Werkzeug, durch den Gott den Charakter seiner Mitarbeiter bildet, wo ich wieder einmal erkenne, dass ich nichts weiter bin als ein kleiner Topf, ne? kleiner Topf, was Gott formt, ne? Ein Topf in den Händen des Töpfers, dass das Leben Christi trotz mir offenbar wird. Es ist eine Zeit, wo man sich mit dem Tod Christi identifizieren kann. Auch wichtig, wenn wir leiden, identifizieren wir uns mit Jesus wieder. Das heißt, wieder in einer besonderen Art und Weise, weil er gelitten hat. Wenn es uns gut geht, dann freuen wir uns und sagen, danke Jesus, dass du mir Freude schenkst. Und wenn wir leiden, dann können wir sagen, danke Jesus, dass du gelitten hast und dieses Leid, was ich erfahre, macht mich ähnlicher, dir ähnlicher. Ich habe hier diesen Text 2. Korinther 4, 7 bis 10 hierhin kopiert. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. 2. Korinther 4, 7 bis 10. Hier schreibt der Apostel Paulus über sein Leid, dass er verfolgt wurde, bedrängt wurde, dass er gelitten hat und so weiter und dass er dadurch sich Christus ähnlicher fühlt. Und das ist für ihn wichtig, das ist für uns wichtig. Wachsen in der Leiterschaft ist ein Prozess. Ganz am Anfang hatte ich geredet über die Zeit, die vergeht und dann wachsen wir. Aber wir wachsen in den Prozess, der im Laufe der Zeit geschieht. Nicht wegen der Zeit, sondern wegen dem Prozess. Was ist ja ein Prozess? Niemand kann sagen, so, jetzt habe ich ein Buch oder 5 Bücher über Leiterschaft gekauft, die gelesen letzte Woche, jetzt bin ich der perfekte Führer, der perfekte Leiter. Nein, so geht das nicht. Effiziente Führung erfordert viele Fähigkeiten, Talente, geistliche und emotionale Reife und so weiter. Und es sind alle Sachen, die ja nur im Laufe der Zeit aufgebaut werden. Es gibt ja einige Leute, die Naturtalente sind, die gut schon, sagen wir so, von der Kindheit her gut reden können, sich gut kommunizieren können zum Beispiel, ne, oder vielleicht gut musizieren und andere Talente haben. Okay, ne, die haben ja vielleicht, sind ja uns einen Schritt voraus, aber ne, die Autoren der verschiedenen Bücher, die ich gelesen habe, um das hier zu schreiben, alle betonen das hier. Alle Führungsqualitäten, alle Führungsfähigkeiten können gelernt und trainiert werden. Niemand kann sagen, ich bin nicht talentiert, ich kann das nicht. Nee, jeder kann. Jeder kann das lernen. Auch wenn es eine Zeit lang dauert. Lernen, andere Menschen zu führen. Sei es in einer Jugendgruppe, in einem Hauskreis oder sogar hier in einem Gottesdienst und so weiter. Das heißt, in verschiedene Sachen und jeder kann etwas tun. Jeder kann das auch lernen. Wenn er das nicht weiß, kann er das lernen. Ich sag mal so, als ich mein erstes Smartphone hatte, ne, und die ganzen Bilder da auf dem Bildschirm gesehen habe, oh, das ist so, weiß nicht, wo ich hier drücken muss und so weiter, ich werde das nie lernen, ich werde das nie können, so ein Ding benutzen. Ne. Und heute, ja, lache ich darüber, ne, weil ja irgendwann mein Sohn gesagt hat, hier, drück hier und da und so weiter, und habe ich gedrückt und gemacht, habe gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Ne. Okay, jetzt ist ein Beispiel für auch für Leiterschaft. Wenn man ja auch noch nie eine Gruppe geleitet hat, dann denkt, oh, das werde ich nie schaffen, hier vor eine Gruppe mich hinzustellen und zu reden und sagen, lass uns dies und das tun. Aber nachdem man das 3, 4, 5 Mal gemacht hat, merkt man, das ist ja nicht so schlimm, nicht so schwer. Niemand kommt dabei um. Dieser Prozess können wir vergleichen mit dem leiblichen Wachstum eines Menschen bis zum Erwachsensein oder mit dem Bau eines Hauses, was ja anfängt dadurch, dass man ein solides Fundament legt, dann ein hochwertiges Mauerwerk und so weiter. Im Laufe der Zeit immer bauen, alles richtig machen. Oder mit dem Ackerbau, ne, wo der Bauer hier sät und gießt und pflanzt und erntet und so weiter. Alles braucht Zeit, alles ist ein Prozess. Und so ähnlich wachsen in der Leiterschaft. Als wir uns bekehrt haben, ja, oder als ich mich bekehrt habe, konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Pastor, ein Missionar sein würde. Ne? Konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dass ich in ein anderes Land fahren würde und da als Missionar arbeiten, das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Aber es ist passiert, ne? Im Laufe der Zeit. Oft kann man im Wachstumsprozess eines Führers bestimmte Phasen erkennen. Die erste davon ist die Jüngerschaft. Wenn man so guckt in der Bibel, die großen Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die sind ja auch nicht fertig geboren, sondern die mussten auch zuerst mal lernen, eine Berufung bekommen, mussten sich bekehren und so weiter. Und deswegen diese erste Phase ist ja die Jüngerschaft. Die Jüngerschaft ist ja diese Phase, wo man die Beziehung mit Gott pflegt, ne, wo man wächst in dieser Beziehung, wo man anfängt, die Bibel zu lesen, die Bibelkenntnisse zu sammeln am Anfang, die ersten Erfahrungen, die ersten Herausforderungen, ne, wo man die Schwäche und Stärken erkennen kann, wo man die ersten Fehler macht, ne, und die ersten Erfolge feiert, Halleluja, ne, Fehler, Erfolge. In dieser Etappe ist noch Raum für Fehler, Versuche und Ausprobieren. Ganz wichtig. Viele denken, nein, ich werde nie einen Leiter sein, ein Führer sein. Warum? Ja, weil ich vielleicht Fehler tun könnte. Ja. Deswegen werden viele nie zu etwas. Und das ist ganz schlimm. Das Reich Gottes braucht viele Führer und Leiter. Ganz, ganz viele. Und viele denken, nein, aber ich werde vielleicht einen Fehler machen oder so. Wie dieser, der sein Talent begraben hat. Und als der König zurückgekommen ist und gefragt, warum hast du dein Talent begraben? Ja, ich weiß, dass du streng bist und so, und ich hatte Angst, ne? Und dann hat der König, hatte kein Verständnis. Er hat gesagt, raus mit dir, werft ihn raus, ne? Und, aber das, genau das Gleiche machen viele heute. Die sagen, ich, ein Leiter, ein Führer, ich mich engagiere. Nein, ich könnte Fehler machen, ich habe Angst. Das soll nicht sein. Wir haben, ich sag mal so, am Anfang, die Chance, Fehler zu machen. Ich sage nicht Sünde. Sünde ist andere Sache. Ich meine Fehler. Wenn wir zum Beispiel hier vor einer Gemeinde reden, dass man irgendwas sagt, was nicht so ganz stimmt, was nicht so ganz sauber ist, theologisch sozusagen. Aber, ne, dann soll ja auch die Gemeinde verstehen. Das ist ja dieser Bruder, der ist nicht, ne, hat sich nicht vor langer Zeit bekehrt. Er hat noch nicht so viele Kenntnisse. Deswegen sollen wir ihn verstehen, ne? Und so lernen wir auch andere zu verstehen. Wenn wir irgendwo sind, in einer Gemeinde, wo jemand irgendwas sagt, was nicht so ganz stimmt, ne? dann können wir denken, ja klar, ne, ich habe auch mal Fehler gemacht. Ne? Das ist ja wichtig, dass wir selber Fehler machen, damit wir demütiger werden. Ne? Und dann geht's zu einer nächsten Phase, Übung in Führung, die ersten Schritte, ne, wo man so ein Führer in, ne, kann man sagen, in so einer Art, ne, wo man sich daran herantastet, ein Führer zu sein. Eine nächste Etappe, wo man dann schon vernünftigere Sachen tut, wo man schon sich stärker engagiert, wo man wirklich Termine hat oder so in der Gemeinde, wo man da eine Verantwortung übernimmt, so ganz am Anfang, wenn man noch nicht so ganz offiziell ein Ältester ist oder so, aber auf diesen Weg ist, dahin zu kommen. Da muss man auch wachsen in sein Unterscheidungsvermögen, ganz wichtig, Unterscheidungsvermögen, zu merken, was ist richtig, was ist falsch, was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott. Dieser lange Prozess vertieft unsere Geistlichkeit, schenkt uns eine neue Sichtweise, bereitet uns vor auf schwere Aufgaben, falls wir die Chance erkennen und ergreifen, die sich auf dem Weg bieten. Ja, es bieten sich viele Chancen, um etwas zu machen. Oft wird man eingeladen, wer möchte dies tun und wer möchte jenes tun. Und dann sagt, ich möchte, ne, ich stelle mich zur Verfügung. Das sind Chancen, die wir ergreifen können. Oder manchmal sind diese Chancen, wie gesagt, Prüfungen oder so. Und wir sagen, okay, Gott, erlaub mir hier diese Situation, deswegen mache ich daraus das Beste und wachse und lasse meinen Charakter sich zeigen, dass ich einen starken Glaube habe, an Gott vertraue und dass ich mich beherrschen kann, dass ich nicht fluche und so weiter. Und so. Es ist eine Zeit zu wachsen in Menschenkenntnis, auch ganz wichtig. Wir werden später eine Schulung über dieses Thema haben. Menschenkenntnis. Verstehen, wie die Menschen ticken. Wie man erkennt, wie man, ne, mit problematische Menschen umgeht und so weiter. Wie man sich unterhaltet, wie man anderen eine Idee erklärt und so weiter. Ne, mit Menschen umzugehen. Sich unterhalten und leiten, ja, heißt er auch, vor andere zu sein, im Sinne ein Projekt durchzuführen. Sei es jetzt ein Projekt, eine Jugendgruppe zu haben, benutze ich immer das Beispiel von Jugendgruppe, aber ne, es gibt ja auch andere Gruppen, es gibt ja Männergruppe, Frauengruppe und verschiedene andere Aufgaben, die ja immer damit zu tun haben, es ist ein Projekt, wir müssen etwas tun, wir müssen Menschen sammeln, wir müssen hier eine Andacht haben, wir müssen singen, wir müssen hier etwas zu essen haben, etc., Sachen, die organisiert werden müssen, und jemand muss hier, ne, vorne sein, die Verantwortung übernehmen, die letztendliche Verantwortung übernehmen oder Verantwortung verteilen, Aufgaben verteilen und so. Es ist eine wichtige Zeit, wo man Sachen wie Teambildung und Arbeit lernt, sich unter Autorität zu stellen. Zwei ganz verschiedene Sachen. Teamarbeit, ne, zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Sich unter Autorität zu stellen, ist ja auch ganz wichtig, weil ja auch in den Gemeinden gibt's ja Autoritäten, wie hier der Gemeindeleiter, wie die Ältesten, die Diakone sind ja Autoritäten, sind ja Menschen, die, okay, die organisatorisch unterwegs sind, und dafür haben sie auch eine Autorität. Sie wurden gewählt, die Gemeinde hat gesagt, diese Menschen suchen wir aus, damit sie die Verantwortung haben. Wenn sie die Verantwortung haben, haben sie auch Autorität, um zu sagen, wir sollen dies tun oder jenes tun oder du tust dies oder du tust das und so weiter. Das heißt, dann haben die auch diese Autorität. Dann sollen wir auch lernen zu gehorchen und zu fügen und, ich sag mal so, damit alles gut abläuft. Dafür wurden sie gewählt, wie ja hier der Bürgermeister und so weiter. Die wurden ja auch gewählt. Die haben ja Verantwortung und die haben dann diese Verantwortung, bringt hinter sich die Autorität, dass die dann befehligen können, wir werden diese Straße hier pflastern und nicht die andere und wir werden hier ein Haus bauen und nicht dort, ne, und so weiter. Das heißt, Autorität, um Sachen zu bestimmen. Lass mal sehen, Phasen der Entwicklung des Josef. Hier ein Beispiel, ein biblisches Beispiel von jemand, der, ne, über einen langen Zeitraum gewachsen ist in seine Leiterschaftsfähigkeiten, weil er ja auch letztendlich geleitet hat, geleitet hier das ganze ägyptische Volk, ne? Und auch seine Geschwister letztendlich geleitet. Aber wir sehen auch in vielen biblischen Menschen, wie dieser Reifungsprozess sich über viele Jahre erstreckte, wie Noah, Abraham und Hiob und viele andere. Oder zum Beispiel Apostel Paulus, der war auch 14 Jahre in Zypern, 3 Jahre in Syrien und so weiter. Das heißt, er wurde auch nicht über Nacht zum Apostel, sondern es hat, ne, jetzt meiner Berechnung nach 17 Jahre gedauert nach seiner Bekehrung, bis er zum Apostel wurde. Das übersehen wir oft, ne? Wie Jesus selbst, der hat ja zuerst mal 30 Jahre, ne, ist mal 30 Jahre gewachsen, wie auch dieser Vers irgendwo steht. Lass mal sehen, das schöne Vers, hier hatte ich übersehen, auf der vorherigen Seite, Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ne? Nahm zu, immer mehr, wachsen, ne? Körperlich und seelisch. Josef. Ja, Josef war als Kind eingebildet. Das heißt, er war der zweitjüngste von 12. Und sein Vater liebte ihn über mehr als die anderen. Und das war, ne, das ist ja sehr falsch. Sowas ist sehr, sehr falsch, wenn ein Vater ein Kind mehr liebt als die anderen. Das ist psychologisch Gift. Ja, und seine Brüder hassten ihn deswegen, weil sein Vater ganz unverschämt den anderen gesagt hat, ich liebe ihn mehr als die anderen. Deswegen hassten die ihn. Und als er dann noch ankam mit diesem Traum, dann haben sie ihn umso mehr gehasst. Und ihr wisst schon, haben ihn verkauft und so weiter. Deswegen diese erste Phase sozusagen als Kind, ne, seiner Naivität und so, ne, da fehlte ihm die Weisheit, ne, und Erfahrung. In der zweiten Phase seines Lebens, als er in der Phase, nachdem er verkauft wurde als Sklave, als er Sklave war im Hause von Potiphar, hier hatte er einige schwere, unangenehme Erfahrungen, die seinen Charakter geformt haben. Ja, viele Menschen, die würden hier in so einer Phase ausflippen, die würden sagen, so, jetzt bin ich kein Christ mehr, Jesus hat mich nicht beschützt, ne? Meine Brüder haben mich als Sklave verkauft, ich glaube nicht mehr an Gott, Gott gibt's nicht oder so, ne? Und würden völlig aufgeben. Aber Josef, nein, er ist gewachsen in seinem Glauben. Durch diese Erfahrungen, durch diese Demütigung und alles ist sein Glauben noch stärker geworden. Sein Charakter geformt, ne, seine Aufrichtigkeit. Und später, ne, dann wurde er, das, was schon schlecht war, wurde noch schlimmer. Er wurde ins Gefängnis geworfen, ne, und alles war sehr, sehr schlimm. Und in dieser Zeit hat er gelernt, Verantwortung zu haben, hart zu arbeiten. Er wurde verraten, hat viel über den Umgang mit Menschen gelernt, über die menschliche Natur, über das Thema Führung. Und ich, ne, bin immer versucht zu denken, ne, wenn ich Josef wäre, ne, dann würden die Potiphar und seine Frau, ne, die würden was erleben und die Brüder, die würden auch was erleben, ne. Werden wir gleich sehen, warum Josef das nicht gemacht hat. Es steht nicht in der Bibel, dass Josef hier Potiphar irgendwie ins Gefängnis geworfen hat oder so. Oder, ne? Nein, in der dritten Phase seines Lebens hat sich der Preis der Prüfungen und Erfahrungen sich ausgezahlt. Josef wurde nicht plötzlich so intelligent, sondern im Laufe der 13 Jahre, wo er die Erfahrungen gesammelt hat. Er hat einen Preis bezahlt, wie man so sagt. Einen Preis. Er hat, ne, wie kann man sagen, im übertragenen Sinn bezahlt dafür, dass er später König geworden ist. Durch das, was er gelitten hat, hat er gelernt, wurde gedemütigt, aber er hat sich selbst gedemütigt. Er hat, sein Charakter wurde verbessert, er wurde ein besserer Mensch durch diese Demütigung. Und das hat ihn zum zweitwichtigsten Mann der damaligen Welt katapultiert. Diese Erfahrungen, dass er diese Chance richtig genutzt hat. Er hat gemerkt, das ist eine Chance, dass ich jetzt ein Sklave bin. Das ist eine Chance, damit ich zeige, wer ich bin, mein Charakter. Und im Gefängnis das Gleiche. Und Gott hat ihn dann geehrt. Endlich kam eine vierte Phase, die man Ernte nennen könnte. Ne, die Ernte. Er war jetzt der König und in den nächsten 14 Jahren wurde er sehr reich und mächtig. Die Prophetie, die er als Traum in der Kindheit bekommen hatte, ging in Erfüllung. Ne? Das würden seine Brüder sich nie vorstellen, dass diese Prophetie in Erfüllung geht, dass er wirklich einmal über sie herrschen wird. Die haben gedacht, wir verkaufen ihn als Sklave, ne? Und dann kann er weiter träumen, ne? Dann kann er seine Geschichten erzählen, aber das war ja prophetisch und Gott hat gelenkt und so und hat sogar das benutzt, ne? Dass sie ihn als Sklaven verkauft haben, um am Ende wirklich dahin zu kommen, zu diesem Punkt. Das ist so, ne? Die Ironie der Geschichte. Vom Müttersöhnchen zum König. Es dauert fast 23 Jahre, bis Josef seine Brüder wieder sah, als seine Vorhersage in Erfüllung gegangen ist. Und als er da steht, als zweiter König Ägyptens und seine Brüder sieht, ne, was denkt er dann? Er erkennt 1. Mose 50, 19 bis 20, er erkennt, dass das alles geschehen musste, dass seine Brüder ihn verkaufen mussten, damit er dort ankommt. Und die Welt oder zumindest viele, viele Menschen vom Tod bewahren konnte. Viele Menschen würden sterben. In 7 Jahre Hungersnot würden viele, viele Menschen sterben. Aber er konnte das lenken, verwalten, diese Situation und viele, viele Menschen vom Hungerstod retten. Und auch seine eigenen Brüder. Und deswegen sagt er, ne, okay, normalerweise wird das so, dass ne, ich mich rächen möchte, aber er hat erkannt, das war Gott, Gott hat das gemacht, das war Bedarf, das musste so sein und deswegen hat er sich nicht gerecht. Letzte Überschrift, das Wachstum und die Zeit. Hier ist so ein Viereck, diese Vierecke sind ja Sätze, die ich betonen möchte, wo ich sage, dass dieser Satz ne, ist so ausdrucksvoll, bitte liest das ne, sehr langsam und versucht das zu merken. Diesen Satz, wichtiger als mein Werk im Leben ist das Wert Gottes in mir. Ja, das war der Fall von Josef. Josef hatte ein großes Werk in seinem Leben, aber damit Josef sein Werk tun konnte, musste Gott zuerst in Josef arbeiten, ihn vorzubereiten für die Aufgabe. Und so ist es. Viele denken, ja warum stellt mich Gott nicht hier irgendwo in einer wichtigen Position und so. Ja, die Antwort ist, weil du nicht ne, in der Lage bist, weil du nicht reif genug bist, weil du noch nicht vorbereitet bist, weil du noch die Schwächen, die du hast, würden dich verraten in diesem Moment. Wenn, ne, ich sage zum Beispiel, ich hier irgendein Wunder passieren würde, dass ich zu deutscher Bundeskanzler ne, würde morgen, ne, dann könnte ich das gar nicht tun. Das wäre eine, ne, das eine zu große Herausforderung. Da wären ja viele Versuchungen im Spiel, für die ich ja gar nicht ne, vorbereitet bin, für die ich ja gar nicht, ich sag mal so, gewachsen bin und so weiter. Und dann würde ich wahrscheinlich abfallen vom Glauben und so weiter und viel Unsinn machen und so. Ne? Deswegen, man muss ja vorbereitet werden auf die größeren Aufgaben. Wir dürfen ja auch nicht denken, das Gegenteil denken, ja, ich werde nie ne, ein Leiter, ein Führer, ich werde für immer und ewig, für den Rest meines Lebens ne, immer ein Fußsoldat sein. Ja. So sollen wir nicht denken. Ne. Wir sollen schon wachsen. Ne. Da gibt es ja verschiedene, im Militär gibt es ja, ich weiß nicht wie viele, aber ganz, ganz viele ne, Etagen. So, ne. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ne, diese Leute, die hier über 10 Soldaten kommandieren und dann einer, der über 100 Soldaten kommandiert und dann einer, der über 1000 Soldaten, da gibt's ja alles, hier gibt's Namen, ne? Die Ränge im Militär, ne? Und, okay, es gibt Leute, die ihr Leben lang hier Fußsoldaten bleiben, aber, ich denke, das ist nicht, irgendwie, kann ich das nicht nachvollziehen, dass jemand sagt, ich will mein Leben lang Fußsoldat werden. Normal ist, ne, dass man, nach, weiß nicht wie viele Jahre, 3, 4, 5 Jahre den nächsten Rang geht und danach wieder 3, 4, 5 Jahre den nächsten Rang und so weiter, bis man irgendwo da ne, oben ist. Ne? So ist es im Militär und so sollte es auch in unser Leben sein. Das heißt, dass wir merken, wir sind Vorbilder, wir sind gerufen, vor andere Menschen zu stehen, andere Menschen zu beeinflussen, andere Menschen zu vereinen, um ein Projekt herum, ein Projekt zu leiten, eine Gruppe zu leiten, eine Gemeinde zu leiten, irgendwas zu leiten. Und dafür, das ist alles ist schwer, ist herausfordernd, erfordert gute Nerven, erfordert viel Glaube und so weiter. Und dafür haben wir auch den Glauben, damit wir stark sind, wenn die Situation das erfordert. Zeit allein macht einem nicht zum Führer, sondern der Prozess. Hatte ich am Anfang gesagt. Nicht nur, dass es ja 30 Jahre vergangen sind seit meiner Bekehrung, oder 35 Jahre vergangen sind seit meiner Bekehrung, sondern alles, was geschehen ist in dieser Zeit, hat mich zum Pastor und Missionar gemacht. Die Sachen, die in dieser Zeit geschehen sind, der Prozess. Wer nicht versteht, wie das Wachstumsprozess funktioniert, bleibt vielleicht für immer in den Kinderschuhen. Ne? Wer immer sagt, nee, ich möchte diese Probleme nicht, ich will mich nicht involvieren, ich will keine Verantwortung übernehmen, okay, ne? Der macht nicht mit im Prozess und dann bleibt er immer klein. Immer, ne? Ich sage so, geistig ein Kind. Ne? Das ist nicht gut. Ne? Das Ziel eines Prozesses steht am Ende. Unser Ziel sollte sein, gut enden. Ne? Das Ziel ist am Ende, ist da hinten. Wenn wir jetzt Pfeil und Bogen schießen, dann ist das Ziel ja irgendwo da hinten, ne? Weit weg. Und so ähnlich dieser Prozess. Warum gibt es denn diesen Prozess? Warum gehen wir durch Prüfen, müssen lernen, müssen Theorie und Praxis und das alles haben, ne? Ein Ziel zu haben. Welches ist dieses Ziel? Gereifte Führungskräfte für das Reich Gottes sein. Das ist unser Ziel. Gereifte Führungskräfte für das Reich Gottes sein. Und ich benutze hier das Beispiel ein Marathonläufer. Im Vergleich zu einem, der 100 Meter läuft. Einer, der 100 Meter Rennen läuft, der muss alles geben. Muss von 0 auf 100 in einer Sekunde. Das heißt, er muss tief ins Gaspedal treten, sozusagen im übertragenen Sinn. Er muss alles geben für diese 100 Meter. Alles, alles, alles. Er muss seine Kräfte sabel- und explosivartig verwenden. Aber andererseits, ein Marathonläufer darf das nicht machen. Ein Marathonläufer, ihr wisst das, vielleicht habt ihr gelaufen in der Schule, da wurde uns beigebracht, wenn du hier 800 Meter läufst, ich zum Beispiel habe mal teilgenommen in so einem Schul, wo verschiedene Schulen da gegeneinander angetreten sind, 800 Meter, dann hat der Lehrer schon gesagt, du darfst nicht zu viel Gas geben am Anfang, ansonsten kommst du nicht am Ende an, weil du musst ja das kontrollieren, musst langsamer rennen. Es gibt einige, die am Anfang losrennen, aber wenn sie dann an der Mitte ankommen, die 400 Meter, haben sie keine Kraft und können sie nicht mehr. Sondern du musst ja am Anfang ein bisschen sparen, damit du am Ende ankommst. Und so ist es. Wir wollen am Ende ankommen. Deswegen, es dauert vielleicht ein bisschen länger, dass wir durch diese ganzen Prüfungen und viel lernen und so weiter, aber dass wir wissen, wir müssen schon, ich sage mal so, sparen. Was heißt dieses Sparen? Es gibt Leute, die denken, oh, ich nehme jetzt teil in einem Führung- und Leitungskurs, den Pastor Rolf macht. Hab schon hier ein Jahr lang diesen Kurs gemacht, weißt du was? Jetzt könnte ich ein Gemeindeleiter sein. Und hier rufe die nächste Gemeinde an. Hier habt ihr einen Gemeindeleiter oder so. Ich werde aus eurer Gemeinde eine florierende Gemeinde machen. Oder so. Ich habe doch einen Kurs gemacht und so. Damit meine ich Menschen, die in den ersten 100 Meter Vollgas geben. So, versteht ihr? Sondern es gibt dafür alles eine Zeit, wo man reif ist, wirklich reif ist, wo man diese drei Werkzeuge benutzt hat. Theorie, Praxis, die Prüfungen, wo das alles im Laufe der Zeit geschehen ist und wir für vollkommene Christen geworden, reife und weise und intelligent und wie kann man sagen, die verschiedenen Fähigkeiten haben, die man so wirklich so braucht, für diese Aufgabe. Deswegen, ne, wir haben dieses Ziel im Auge. Dieses Ziel habe ich im Auge, euch das hier beizubringen, aus euch gereifte Führungskräfte für das Reich Gottes zu machen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende da ankommt. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Erste, welche sind die drei wichtigen Werkzeuge des Wachstums und wie kannst du sie beeinflussen? Frage Nummer zwei, wie lange dauert der Prozess, bis man ein gereifter Führer ist? Und Frage Nummer drei, warum hat Josef sich nicht gegen seinen Brüdern Rache genommen? Amen. Halleluja, Gott segne euch.